wenn ich nachhaltige Veränderung möchte, dann entsteht es erst durch das, was Menschen im Alltag tatsächlich erleben. Also wenn ich zum Beispiel als Führungskraft sage, ich möchte, dass man hier Fehler offen anspricht, aber bei Fehlern werde ich ungeduldig, reagiere abwertend oder ich verhalte mich so, dass der Mitarbeitende das Gesicht verliert, na dann wird sich bestimmt nichts ändern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Hürst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute ist Petra Fries bei mir auf Besuch und wir sprechen über ihr neues Buch Bitte wenden, 16 Führungsimpulse, wenn bewährte Wege in die Sackgasse führen. Das Buch ist kürzlich im Verlag Bubble Your Hub veröffentlicht worden. Petra ist Prozessbegleiterin für Führungskräfte und Teams und bringt neue Perspektiven in Situationen, in denen Führung herausfordernd wird, besonders in Veränderungsprozessen und Konflikten. Sie war selbst viele Jahre Führungskraft, sowohl im Konzern als auch im Mittelstand, bevor sie sich vor gut 15 Jahren selbstständig gemacht hat. Diese Erfahrung prägt ihre Arbeit bis heute, genauso wie ihr feines Gespür für Zwischentöne in Teams und Organisationen. Petra, schön, dass du heute bei mir im Gespräch bist.
Hallo Ivo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch.
Petra, du begleitest Führungskräfte, die merken, fachliche Problemlösungsstrategien allein reichen im Führungsalltag nicht mehr aus. In deinem Buch zeigst du, wie Wechselwirkungen sichtbar werden, wie Muster erkannt und wie gezielt interveniert werden kann. Auf der Basis von Neurobiologie, Systemtheorie und der Forschung zur psychologischen Sicherheit. Beim Lesen von deinem Buch wird dein Anspruch klar. Veränderung soll nicht beim Aha-Moment stehen bleiben, sondern im Alltag tatsächlich wirksam werden. Bevor wir richtig einsteigen in unser heutiges Gespräch, frage ich dich, wie immer hier, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, sehr gerne, Ivo. Du hast erwähnt, dass ich Führungskraft in einem Konzern war und es gab damals während dieser Konzernzeit ein Erlebnis, das mich sehr geprägt hat. Ich war mit einer Entscheidung alleingelassen, deren Folgen durchaus weitreichend waren. Fachlich wusste ich zwar viel, aber innerlich saß ich da wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Geholfen hat mir damals eine erfahrene Führungskraft aus einem völlig anderen Bereich und sie hat mir keine Ratschläge erteilt, sondern über Fragen dafür gesorgt, dass mein Selbstvertrauen wieder zurückkam. Und das hat mein Verständnis von wirksamer Führung total geprägt. Und ja, heute bin ich diejenige, die Führungskräfte in herausfordernden Situationen wahnsinnig gerne stärkt, weil es immer wieder schön ist, auch zu sehen, wie vorhandene Kompetenz dann für neue Lösungen genutzt wird.
Mir gefällt dieser Ansatz, Fragen stellen, und mir kommt auch gerade dieses Wortspiel in den Sinn, Ratschläge sind auch Schläge. Genau. Und ich habe hier dein Buch in der Hand, Bitte wenden, 16 Führungsimpulse, wenn bewährte Wege in die Sackgasse führen. Du hast mir das Buch vor unserem Gespräch hier nach Luzern in die Schweiz geschickt und vorne drauf auf dem Cover sehe ich groß die Aufforderung, bitte wenden. Und darunter einen geschwungenen Pfeil, der fast ein bisschen wie das Lächeln von einem Smiley aussieht, weil der Pfeil heiter und locker oben startet und dann von links dynamisch nach rechts zeigt, im Sinne von bitte wenden. Petra, was hat es mit diesem besonderen Titel auf sich? Was ist dein Anliegen mit diesem Buch?
Ja, zunächst der Titel Bitte wenden ist aus vielen Gesprächen mit Führungskräften entstanden. Also zum Beispiel fällt mir ein technischer Leiter ein, der zu mir sagte, ich habe die neue Vorgehensweise im Meeting klar erklärt. Alle haben genickt und letzte Woche merke ich, es wird trotzdem anders gemacht. Muss ich denn jetzt alles im Detail kontrollieren, Frau Fries? Sein erster Impuls war, nochmal erklären und engmaschiger kontrollieren. Und bitte wenden ist für mich genau dieser Moment, wenn man da kurz innehält und die Perspektive wechselt. Denn vielleicht ist die neue Vorgehensweise inhaltlich tatsächlich klar und es gibt ganz andere Hindernisse, die man sich anschauen muss. Mein Buch soll somit eine Einladung sein, Führung nicht nur in Ursache-Wirkungslogik zu betrachten, sondern als System. Die 16 Beispiele greifen dazu so typische Alltagssituationen auf und zeigen, wie Führungskräfte dazu auf neue Ideen kommen, ohne dass sie sich verbiegen müssen.
Das gefällt mir, sich nicht verbiegen müssen. Das finde ich ganz wichtig im Führungsalltag und auch dieser Gedanke von dir, erstmal innehalten und das Ganze systemisch anschauen. Und als ich dein Buch gelesen habe zur Vorbereitung von unserem Gespräch, habe ich auch gemerkt, dass du immer wieder betonst, Veränderung wird dann relevant, wenn sie im Alltag tatsächlich wirksam wird. Und ich frage mich gerade, woran scheitert dieser Transfer? Du hast uns dieses Beispiel gebracht von der Führungskraft, die dann denkt, ich will noch ein bisschen engmaschiger führen. Aber woran scheitert dieser Transfer von der Theorie in die Praxis aus deiner Erfahrung, trotz guter Vorsätze oder Einsichten?
Ja, also ich sehe da häufig drei Gründe, warum der Transfer scheitert oder sagen wir mal nicht optimal läuft. Ja. Der erste Grund ist die Gestaltung der Lernformate. Vor kurzem zum Beispiel, da bekam ich eine Anfrage für ein Training mit dem Titel »Wie kann ich mein Team besser motivieren?« Der Rahmen 26 Führungskräfte, ein halber Tag Zeit und die Erwartung, danach sollen sie es bitte können. Der Nachsatz dazu war sehr spannend. Die haben mir nämlich gesagt, im letzten Jahr ist da leider kaum was hängen geblieben, Frau Fries. Wenig überraschend, oder?
Ja, genau. Das kennen wir.
Ja, genau. Die Neurobiologie hat ja gezeigt, dass Gelerntes besser hängen bleibt, wenn Erfahrungen wiederholt und sinnvoll verknüpft werden. Ein einmaliges Training kann also Impulse setzen, aber kein Verhalten stabil verändern. Ein zweiter Grund ist, was ich häufig sehe, ist, dass Führungskräfte anders agieren sollen, während aber interne Strukturen gleich bleiben. Gerade wenn wir zum Beispiel an das Thema Einsatz von mehr agilen Methoden in einem hierarchischen Umfeld denken, dann führt es für Führungskräfte in der Umsetzung zu einem permanenten Zielkonflikt. Und auch das wirkt hinderlich auf den Transfer. Und ein dritter Grund ist, dass ich gerade in Coaching-Prozessen sehe, dass Führungskräfte häufig mit der Veränderung alleingelassen werden. Also ohne Unterstützung, irgendeine Art der sinnvollen Begleitung durch die nächsthöhere Führungskraft. Und das ist auch immer schade, weil es auch die Wirksamkeit des Transfers leider beeinflusst. Und was wirklich super schade ist, ganz häufig verpuffen dann gute Vorsätze und viel Engagement. Und das ist bitter.
Ja, das ist eigentlich schade, wenn Sie Veränderungen unterstützen, herbeiführen möchten, aber eben die Rahmenbedingungen und auch die Strukturen das gar nicht zulassen. Und wenn wir jetzt einen Moment den Blick noch ein bisschen stärker auf die Praxis ausrichten, magst du uns hier so typische Herausforderungen einmal plastisch darstellen, die dir in der Praxis begegnen?
Also gerade im Mittelstand erlebe ich viele Führungskräfte im Spagat zwischen Tagesgeschäft, hohem Veränderungsdruck und gleichzeitig alten Denkmustern. Ein Beispiel dazu ist das Thema mobiles Arbeiten, das mir da spontan einfällt. Ich persönlich dachte ja, das Thema ist eigentlich durch. Aber es taucht immer wieder als Problematik im Alltag auf. Und zwar mit so Fragen, wie erkenne ich, ob mein Mitarbeiter wirklich arbeitet? Wie bleibt denn der Zusammenhalt im Team erhalten? Oder was mache ich, wenn ich selbst von mobilem Arbeiten überzeugt bin, aber meine eigene Führungskraft misstraut? Im Kern geht es für mich dabei häufig um dieselbe Frage. Wie bleibe ich wirksam und handlungsfähig bei diesen teilweise sehr widersprüchlichen Anforderungen und Erwartungen?
Du sagst, wirksam bleiben, handlungsfähig bleiben, unterschiedliche Erwartungen auch. Und stellen wir uns jetzt einmal Führungskräfte vor, die merken auch, ich gerate immer wieder in die gleiche Situation. Woran merken sie, dass es der richtige Moment sein könnte, dass es Zeit sein könnte, die Richtung zu ändern oder vielleicht auch mal mutig auf das Muster hinter dieser aktuellen Situation zu schauen.
Ja, also ich glaube, woran man sich gut orientieren kann, ist dieser Moment, wo man merkt, egal wie viel Energie ich in etwas reinstecke, wir treten auf der Stelle. Und das ist für mich so ein klassischer Moment, um mal zu wenden. Ja? Nicht, weil es darum geht, dass man was falsch macht, sondern weil vermutlich die Situation linear nicht lösbar ist. Und dann lohnt es sich, die Perspektive zu wechseln und mal nach dem Muster hinter dem Geschehen zu schauen und zu forschen.
Petra, dein Buch trägt ja den Titel Bitte wenden. Du sprichst darin auch davon, Wechselwirkungen klug zu nutzen. Magst du für unsere Zuhörer kurz ausdeutschen, was meinst du mit dem Begriff Wechselwirkung und was heißt das konkret für Führungskräfte? Du hast erwähnt, die im Alltag unter Zeitdruck stehen, die liefern müssen, die herausfordernde Situationen bewältigen wollen und manchmal auch richtig schnell Entscheidungen treffen müssen.
Also im Kern ist es, Führung wirkt nie einseitig. Also reflexartig denken wir ja oft, die Führungskraft führt Mitarbeitende, Punkt. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, die Mitarbeitenden wirken genauso auf die Führungskraft zurück. Das Zusammenspiel im Team wirkt, Strukturen wirken, die Unternehmenskultur und die Branche und vieles mehr. Und das Ganze natürlich auch umgekehrt. Konkret heißt das für einen Alltag weniger linear in Problem, Lösung zu denken und mehr prozessorientiert. Denn wenn wir uns bewusst sind, dass wir in einem Geflecht aus Wechselwirkungen agieren, dann ist es eigentlich logisch, dass es selten den einen richtigen Weg gibt, sondern mehrere, die Wirkungen entfalten können. Und das heißt ganz konkret Mut zur Entscheidung und gleichzeitig auch einen Rückweg offen halten, falls sich eine Entscheidung als wenig zielführend erweist. In der Regel ist es doch, ganz ehrlich, kein Beinbruch, sich zu korrigieren. Entscheidend ist doch, dass es für alle nachvollziehbar bleibt, warum sich korrigiert wird. Kurz gesagt, wenn der Anspruch auf Perfektion und diese Idee von der einen richtigen Lösung wegfällt, dann wird zu entscheiden wird dann leichter und auch dann oder gerade dann, wenn Zeitdruck ist.
Mir gefällt dieser Ansatz, den du hier propagierst, mit einer guten Portion Lockerheit, auch geistigen, mentalen Flexibilität darangehen, aber durchaus seriös die Umstände, den Kontext mitbedenken. Und ich möchte hier gleich mal so eine ein bisschen auch interkulturelle Frage in unser heutiges Gespräch einweben. Du bist ja in Deutschland, ich arbeite hier in der Schweiz und beobachte, hier in meinem Land gibt es ja eine wachsende Zahl von Fachkräften aus deinem Land, aus Deutschland. Das sind alles Männer und Frauen, hochqualifiziert, die sind hier in der Schweiz gelandet, leisten wertvolle Arbeit, führen Teams und haben natürlich, genauso wie sie es in Deutschland auch hätten, in der Kommunikation ihre Herausforderungen. Und ich habe im Vorfeld zu unserem Gespräch mich auch in meinem Netzwerk ein bisschen umgehört und mir dort Tipps geholt, was soll ich der Petra Fries für Fragen stellen in dieser Podcast-Episode. Und ein Thema, das aufgeploppt ist, war, dass zum Beispiel solche Führungskräfte aus Deutschland, die jetzt in der Schweiz hier angekommen sind, hier arbeiten, Teams führen, die wechseln dann manchmal so auf Motto, ich nutze jetzt klare Ansage. Und das Ziel ist natürlich, das Verhalten der Mitarbeiter zu beeinflussen oder zu verändern. Was meine ich mit klare Ansage, klare Botschaften, klare Befehle, klare Worte? Und ich vermute auch, diese deutschen Führungskräfte hoffen inständig, dass nach dieser Ansage, nach diesen klaren Worten sich jetzt alles sofort ändert. Und in deinem Buch schreibst du, in deinem Buch Bitte wenden, dieser Ansatz greift oft zu kurz. Und ich frage mich gerade, warum ist diese Erwartung so verbreitet? Es müssen ja gar nicht nur Deutsche in der Schweiz, sondern Führungskräfte aus der Schweiz in der Schweiz, Führungskräfte aus Deutschland in Deutschland sein. Warum ist diese Erwartung so verbreitet? Man gibt eine klare Ansage und alle tanzen sofort danach. Und warum greift das aus deiner Sicht zu kurz?
Ja, also gute Frage, wo kommt das her? Meiner Meinung nach kommt diese Erwartung aus einer Führungskultur, die sehr lange stark hierarchisch geprägt war. Einer sagt an die anderen machen, wie du es gesagt hast, mit der Hoffnung, danach ist Ruhe im Karton, ja. Gesellschaftlich haben wir uns davon aber deutlich wegbewegt, ja, hin zu mehr Zusammenarbeit und Augenhöhe zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Und das gilt mit Sicherheit für die Schweiz genauso wie für Deutschland an der Stelle. Und es ist keine Frage, Ansagen können Orientierung geben. Aber wenn ich nachhaltige Veränderung möchte, dann entsteht es erst durch das, was Menschen im Alltag tatsächlich erleben. Also wenn ich zum Beispiel als Führungskraft sage, ich möchte, dass man hier Fehler offen anspricht. Aber bei Fehlern werde ich ungeduldig, reagiere abwertend oder ich verhalte mich so, dass der Mitarbeitende das Gesicht verliert. Na, dann wird sich bestimmt nichts ändern. Ja? Wenn ich dagegen ruhig nachfrage, zum Beispiel, wie kam es dazu? Wodurch ist dir der Fehler aufgefallen? Welche Ideen hast du denn selber, um die Kuh vom Eis zu bekommen? Schaffst du es alleine? Und so weiter. Dann entsteht Sicherheit und Fehler werden stärker offengelegt. Deshalb aus meiner Sicht greift dieser Ansatz zu kurz, weil die Nachhaltigkeit fehlt. Und wenn ich verändertes Verhalten im Team will, und zwar dauerhaft, dann muss ich halt als Führungskraft bei mir selber anfangen. Hilft ja nichts.
Ja, genau, bei sich selber anfangen. In deinem Buch hat mich natürlich angesprochen, dass du dort auch das Modell von Marshall Rosenberg, gewaltfreie Kommunikation, eingebunden hast. Ich hatte noch das Glück, als er damals in der Schweiz war, bei einer Weiterbildung von ihm teilzunehmen. Und ich habe es ja auch so in Erinnerung, das Modell, es ist im Prinzip eine Verlangsamung, ein bewusstes Neudurchgehen des Denkprozesses, wo man sich zum Beispiel auch die Frage stellt, was fühle ich gerade in dieser Situation? Und ich möchte die Frage hier noch ein bisschen ausweiten zu deinem Buch, zu den tollen Modellen, die du dort bringst und zum Stichwort Rollenklarheit, weil das ist ganz zentral bei dir, habe ich herausgelesen. Was ist bezüglich Rollenklarheit für dich aus deiner Erfahrung so ein erster sinnvoller Schritt, wenn jetzt Führungskräfte wirklich merken, hier wird doppelt gearbeitet oder hier gibt es Mitarbeitende, die Verantwortung hin und her schieben? Sollen Sie dann mit Marshall Rosenberg gewaltfreie Kommunikation einsteigen oder wie sollen Sie vorgehen?
Ja, also die gewaltfreie Kommunikation ist als Gesprächsführungstool immer hilfreich. Gleichzeitig ist es nicht nur ein Tool, sondern ja auch innere Haltung. Und in so einem Fall, wenn ich zum Beispiel merke, ups, hier passieren Doppelarbeiten, dann wäre aus meiner Sicht aus der Haltung der gewaltfreien Kommunikation ein erster Schritt, nicht sofort hektisch neu verteilen, sondern erstmal genau hinschauen und beobachten. Und dann bietet sich's an, sich mit den Beteiligten zusammenzusetzen und Beobachtungen abzugleichen. Wichtig ist dabei, dass man Beobachtungen und Muster benennt und keine Schuldigen sucht. Ja? Und auf der Basis lassen sich gemeinsam ganz häufig neue Lösungen finden. Und meine ganz persönliche Erfahrung dabei ist, also ich war ja auch lange Führungskraft, ich bin häufig nicht die Erste, der aufgefallen ist, dass doppelt gearbeitet wird. Ja? Und wenn ich gefragt habe, dann hatten meine Mitarbeitenden schon immer coole Ideen parat, wie man es lösen könnte. Also von dem her, ich halte viel davon, da gemeinsam drauf zu schauen.
Betroffene zu beteiligen machen, so haben wir dem früher gesagt. Ich war ja lange in der IZA, in der internationalen Zusammenarbeit. Und dort ging es auch darum, in gemischten internationalen Teams, wenn wir Projekte umgesetzt haben, in schwierigen, herausfordernden Situationen, Betroffene zu beteiligen zu machen, mit ihnen in ein Gespräch gehen. Und hier kommt mir der Gedanke, Petra, manchmal ist ja gut gemeint nicht gut gemacht. Und genau. Hast du hier eine Idee, was unterscheidet aus deiner Sicht eben so ein gut gemeintes Führungsgespräch von einem tatsächlich professionellen, wirksamen Gespräch?
Ja. Gut gemeint heißt ja im Alltag ganz häufig, ich als Führungskraft gehe schon mit einer Lösung ins Gespräch und die verkaufe ich dann meinen Mitarbeitenden. Wirksam und gut gemacht heißt für mich, ich schaffe zunächst Verbindung. Verbindung heißt an der Stelle für mich, ich verstehe die Sichtweise des Mitarbeitenden als Führungskraft und der Mitarbeitende versteht meine. Und wir müssen uns dabei nicht einig sein. Also etwas zu verstehen, die Sichtweise des anderen zu verstehen, heißt noch lange nicht die gleiche Meinung zu vertreten. Das ist leider ein häufiges Missverständnis und eine Hürde. Wenn wir aber gemeinsam auf die Sichtweisen abgeglichen haben, dann kann man auch auf die Suche nach Lösungen oder Vereinbarungen gehen, die dann auch tragfähig sind. Der Unterschied ist für mich an der Stelle mehr die innere Haltung und nicht so sehr die Gesprächstechnik. Und da gibt's, weil wir gerade schon drüber gesprochen haben, in der gewaltfreien Kommunikation so einen Leitsatz, der heißt Connection before Correction. Und darum geht's aus meiner Sicht im Kern.
Connection before Correction. Das ist so ein wunderbares Motto. Toll, dass du das hier einbringst. Und ich spüre auch wieder aus deinem Buch und deinem Gespräch jetzt hier, wie wichtig es dir ist, einen guten Rahmen zu setzen, sodass die Mitarbeitenden, die Führungskräfte eben in Beziehung, in Arbeitsbeziehung bleiben, sich austauschen über Sichtweisen. Und weißt du, hier in der Podcast-Reihe war ja kürzlich Dr. Joachim Meyer auf Besuch. Er hatte das Buch »Psychologische Sicherheit« durchgespielt, veröffentlicht. Und in deinem Buch habe ich gesehen, dass du das Thema psychologische Sicherheit auch aufgreifst. Und du schreibst dort, Zitat, gerade in herausfordernden Zeiten, beispielsweise bei Umstrukturieren, Konflikten oder Personalwechseln, ist es entscheidend, dass Führungskräfte immer wieder aktiv den Rahmen der Zusammenarbeit setzen. Nicht im Sinne von Kontrolle, sondern als psychologisches Sicherheitsnetz. Zitat Ende. Ich überlege mir gerade, psychologische Sicherheit wird ja manchmal noch als weiches Thema abgetan. Und dann gibt's vermutlich auch viele Führungskräfte, die ihre Teams, das schreibt auch Joachim Meyer in seinem Buch, für deutlich psychologischer sicherer halten, als dies in der Realität der Fall ist. Meine Frage an dich, was entgegnest du diesen Führungskräften, die sagen, wissen Sie, Frau Fries, also psychologische Sicherheit, das gibt's bei uns. Bei uns kann jeder seine Meinung sagen.
Also den Satz höre ich tatsächlich immer wieder und ich glaube das auch. Das möchten die Führungskräfte, die das sagen. Auf jeden Fall, das ist authentisch, die stehen dahinter. Gleichzeitig ist das ja nur ein kleiner Ausschnitt von psychologischer Sicherheit, denn die entscheidende Frage ist, was passiert, wenn das dann jemand auch tatsächlich macht? Also wenn jemand widerspricht, einen Fehler anspricht oder eine unbequeme Frage stellt. Und aus meiner Sicht trennt sich da dann die Spreu vom Weizen. Psychologische Sicherheit entscheidet sich nämlich daran, was die Führungskraft im zweiten Schritt sagt oder tut. Und da gibt es häufig eine Lücke zwischen dem Selbstbild der Führungskraft und dem Erleben der Mitarbeitenden. Definitiv nicht aus böser Absicht, sondern mein Eindruck, die Führungskräfte schätzen ihre eigene Wirkung da anders ein. Ja? Und interessant fand ich, habe die Podcast-Folge mit Herrn Dr. Meyer auch gehört, interessant fand ich, dass er diese Lücke ja auch mit Zahlen unterlegt hat. Das fand ich ganz spannend. Aus meiner Sicht, wenn es eine Führungskraft ernst meint mit psychologischer Sicherheit, dann hilft im ersten Schritt mal der Blick auf die eigene Wirkung. Also was ist meine Absicht und wie wirke ich, ja? Und dann kann man schauen, wie kongruent ist das denn und möglicherweise auch anders handeln. Und genau in solchen Prozessen unterstütze ich Führungskräfte sehr häufig.
Das ist toll, dass wir hier austauschen können über deine Erfahrung. Wir werden die Podcast-Episode mit Joachim Meyer unten in den Shownotes auch noch verlinken, wer da noch reinhören möchte. Und wenn ich jetzt hier mal so den Bogen ein bisschen aufspanne, Petra, wir haben in der Podcast-Reihe Education Minds inzwischen über 1000 Follower. Ich erhalte immer wieder viele Nachrichten im Hintergrund, was sie anspricht, was sie besonders interessant finden oder welche neuen Episoden ich mit welchen Persönlichkeiten hier aufzeichnen soll, weil es hat halt auch viele Personalentwickler, schulleitende HR-Verantwortliche in meiner Community. Und wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen fokussieren auf Personalentwicklung und sogar ein bisschen didaktische Reduktion hier ausprobieren. Petra, angenommen, du könntest nur eine Empfehlung geben. Was sollten Personalentwicklungsverantwortliche aus deinem Buch unbedingt mitnehmen, wenn sie Führungskräfte begleiten oder wenn sie Programme konzipieren?
Also meine wichtigste Empfehlung wäre, koppeln Sie neurowissenschaftliche Erkenntnisse konsequent mit der Organisationslogik. Forschung zeigt ja ziemlich eindeutig, dass Lernen nachhaltig wird, wenn Menschen sich aktiv beteiligen, die Inhalte für sie relevant sind und vor allem sie auch im Alltag anwenden und reflektieren können. Gleichzeitig wirken aber in Organisationen, Unternehmen gewachsene Muster, die echt stark prägen. Und sie entscheiden in der Regel dann auch drüber, wie mit Lernen, mit Fehlern, mit Veränderungen umgegangen wird. Ich hatte zum Beispiel ein mittelständisches Familienunternehmen, das in der Führungskräfteentwicklung mit einem Barcamp starten wollte. Die Kultur war jedoch noch stark hierarchisch geprägt. Das bedeutet, die Führungskräfte waren es gewohnt, gesagt zu bekommen, mit welchen Themen sie sich beschäftigen sollen. Und die waren im Barcamp erstmal komplett orientierungslos. Und dazu kam noch, dass es im Unternehmen zu dem Zeitpunkt keine weiteren Anknüpfungspunkte zu dieser Arbeitsweise gab. Und das zeigt für mich sehr eindrücklich, es reicht nicht, ein modernes Lernformat einzuführen. Ja. Entscheidend ist gleichzeitig zu gucken, was ist denn in dieser Organisation anschlussfähig. Darf aber gerne herausfordernd sein, ja, so ist es nicht. Und deshalb denke ich, dass es wirklich wichtig ist, in der Personalentwicklung Lernlogik und Organisationslogik immer zusammenzudenken.
Tolles Motto, Lernlogik und Organisationslogik immer schön zusammendenken. Und mir gefällt auch das Beispiel vom Barcamp, das ja so eine Art Open-Space-Methode ist. Und das geht natürlich nur, wenn die Leute schrittweise da herangeführt werden. Und du hast gesagt, Herausforderung bitte gerne, aber nicht Überraschung und kaltes Eisbad.
Ja, genau.
Petra, lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, wie ich das immer gerne am Ende der Podcast-Reihe Education Minds mache. Ich habe mir ganz viele Notizen hier aufgeschrieben. Ich versuche mal, die drei wichtigsten Punkte herauszugreifen. Ich habe mir notiert, erstens, Führung wirkt ganz stark über Muster, aber nicht unbedingt über Einzelaktionen. Und wer tatsächlich immer wieder in ähnlichen Problemen landet, sollte nicht unbedingt härter eingreifen, sondern sich mal die Zeit nehmen, das dahinterliegende Muster anzuschauen, zu erkennen und gezielt daran zu arbeiten. Zweitens habe ich notiert, bei schwierigem Verhalten zuerst mal die Bewertung rausnehmen. Wir sind ja manchmal sehr schnell im Bewerten, im Abwerten, im Verurteilen. Zuerst mal die Bewertung rausnehmen, nicht vorschnell in die Bewertung abrutschen, auch nicht vorschnell ins Korrigieren fallen, sondern zuerst mal beobachten. Du hast gesagt, innehalten. Dein Buchtitel heißt zuerst mal wenden, bitte wenden, vielleicht sich selber um die eigene Achse mal wenden und wieder frisch drauf schauen und überlegen, was hält das Verhalten im System aufrecht und vielleicht auch, welchen Betrag leiste ich selber dazu. Dann haben wir drittens über psychologische Sicherheit gesprochen, das Buch von Joachim Meyer, und ich habe dich so verstanden, für dich ist psychologische Sicherheit wertvoll, wichtig. Es ist keine Nettigkeit. Psychologische Sicherheit ist Führungsarbeit. Und Teams sagen nicht automatisch ihre Meinung, nur weil Führungskräfte das glauben. Psychologische Sicherheit entsteht durch konsequentes Vorleben. Das würde für mich heißen, mehr zuhören, Fehler zulassen, vielleicht auch Fehler feiern, Widerspruch einladen und tatsächlich ernst nehmen. Petra, was sind deine Gedanken? Was sind deine Ergänzungen?
Wow, also Respekt, die drei Punkte treffen es für Führungskräfte total gut aus meiner Sicht. Eine Ergänzung würde ich vielleicht noch für Personalentwickler und HR-Verantwortliche machen. Aus meiner Sicht liegt ein zentraler Hebel darin, wie Lernen zweiter Ordnung oder auch, man nennt es auch Double Loop Learning, im Alltag von Führungskräften etabliert wird. Also sich nicht nur darauf zu fokussieren, neues Verhalten zu trainieren, sondern Denkmodelle zu hinterfragen. Ganz konkret mal die Frage zu stellen, wie wird in unserem Unternehmen über Führung gedacht? Ja, welches Bild haben wir dazu? Und für mich liegt genau dort ein Schlüssel für erfolgreiche Transformationen und ja, auch ein Riesenhebel für das Entstehen von psychologischer Sicherheit. Und in meinem Buch gibt es dazu auch einen Impuls. Unter Double Loop Learning, glaube ich, war es drin.
Dein Buch werden wir unten verlinken. Und am Schluss von der Podcast-Reihe frage ich immer auch, alle, die sich mit Petra Fries vernetzen möchten, wie können sie das tun? Wo findet man dich?
Also vernetzen sehr gerne über LinkedIn, da freue ich mich sehr, da poste ich auch regelmäßig. Ansonsten weitere Infos oder auch Anmeldungen zu meinem neuen Newsletter, der demnächst startet, findet man auf meiner Website www.petra-fries.de.
Petra, wunderbar. Danke für dieses lehrreiche Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Ivo. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.